Und der Vater sagt, wie hast du das so schnell fertig gebracht? So schnell kann man da kein Puzzle machen. Doch, sagt er, auf der Rückseite war ein Gesicht abgebildet. Dann hat er bloß das Gesicht zusammengestellt und dann hat das andere auch gestimmt. So ist es eigentlich mit Jesus. Wir finden ihn auf jeder Seite der Bibel. Und es ist interessant, darüber zu sprechen, nachzudenken, wo finden wir Jesus im Alten Testament? Und wir haben den Text heute Morgen schon gelesen. Wir lesen ihn noch einmal zum Einstieg im Lukas-Evangelium. Und zwar im 24. Kapitel, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern zusammen war. Und ich lese jetzt nur den Vers 44. Jesus redet mit den Jüngern und sagt, ihr seid eigentlich töricht, dass ihr das nicht versteht. Und dann fängt er an und sagt, er sprach aber zu ihnen, Vers 44 im 24. Kapitel, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, da ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Es muss alles sich erfüllen, was im Alten Testament steht. Mose, Geschichtsbüchern, Psalmen, Lehrbücher und den Propheten. Also muss der Schwerpunkt im Alten Testament mit Jesus zu tun haben. Und viele, viele Texte zeugen davon, dass das so ist. Und ich kann euch nur zur Hausaufgabe mitgeben, wenn ihr wieder mal die Bibel zu Anfang zu lesen. Ich habe jetzt gerade eine neue Bibel geschenkt bekommen. Vielleicht einige von euch, die so während des Jahres predigen, haben von der Vereinigung eine Bibel geschenkt bekommen. Und zwar eine Elberfelder Bibel. Super Bibel. Die werde ich jetzt anfangen neu zu präparieren für mich. Ja, könnt ihr vielleicht auch machen. Wenn ihr darüber nachdenkt, wo finden wir Jesus im Alten Testament, dann ist das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und ich möchte mit euch einen Text aufschlagen, der gleich in die Tiefe geht. Ein Text in den Psalmen. Ihr wisst, die Psalmen sind eigentlich ein Buch in der Bibel, das gehört zu den Lehrbüchern, die sehr, sehr viel über messianische Aussagen offenbaren. Und eine interessante Aussage in Psalm finden wir im zweiten Psalm. Und ich lese dort Vers 6 und Vers 7. Psalm 2, Vers 6 und 7. Und dort lesen wir, Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das klingt ja sehr interessant. Wir haben heute Morgen schon gelesen aus dem Jesaja-Buch im 9. Kapitel, dass dieses Kind, das prophezeit worden ist, 800 Jahre vorher, auch ewig Vater heißen soll. Wieso kommt es der Psalm dazu und sagt, ich möchte euch den Ratschluss des Herrn verkündigen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ist jetzt Jesus von Ewigkeit her? Oder ist er ein gezeugtes Wesen? Wie schaut das aus? Wir können hinterher noch ein bisschen reden miteinander. Ist das ein gezeugtes Wesen? Das ist eine wichtige Sache. Darüber nachzudenken. Was heißt denn das? Also ein wichtiges Moment, wenn wir die Bibel lesen, ganz gleich welches Thema es ist, ob das jetzt das Thema über den Vater ist oder über den Sohn oder über den Heiligen Geist oder irgendein anderes Thema, ein wichtiges Auslegungsprinzip, ein reformatorisches Auslegungsprinzip heißt, die Bibel legt sich selber aus. Es geht also nicht um Mehrheitsabstimmungen. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Dann, wenn die Mehrheit ist, dann stimmt das und Das ist nicht der biblische Weg. Die Bibel selbst muss erklären, was sie damit meint. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst verlassen wir die gute Basis und gehen in die Ebene der Spekulation, und das hilft keinem Menschen. Ja? Was sagt denn die Bibel, wenn sie darüber spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Jetzt müssen wir zuerst mal einen Text aus dem Hebräerbrief lesen, der einfach hilfreich ist, weil wir haben im Neuen Testament drei Texte, die sich auf diesen Psalm 2, Vers 7 Text beziehen. Nur drei. Im Alten Testament wird er erwähnt und im Neuen Testament wird er erklärt. Was bedeutet denn das? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gefühlsmäßig würden wir sagen, das ist vielleicht ein Hinweis auf die Geburt Jesu. Gefühlsmäßig. Jetzt schauen wir mal, was die Bibel sagt. Hebräertext. Und wir lesen im 5. Kapitel des Hebräerbriefes eine interessante Aussage. Oder sollen wir erst den ersten Kapitel, nehmen wir erst das erste Kapitel. Hebräerbrief, erstes Kapitel. Und dort den Vers 5. Dort heißt es, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt? Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, 2. Samuel 7, Vers 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Gehen wir erst auf den zweiten Gedanken ein. Jetzt sind die Eltern angesprochen. Wer von den Eltern ist auf den Gedanken gekommen, zu ihrem Sohn oder Tochter, bleiben wir beim Sohn, weil hier der Sohn der Rede ist, wenn der Sohn da ist, zum Sohn nach 4 Jahren zu sagen, Sohn, ich habe dir was Wichtiges zu sagen, ich bin dein Papa. Habt ihr das gemacht so? Einer da gewesen, der so gemacht hat? Keiner. Hätte die Möglichkeit gehabt. Macht man normal nicht, oder? Ist Dummheit. Weil du bist eigentlich ab der Geburt, bist du der Papa und die Mama, oder? Wo ist es doch? Wieso kommt hier der Schreiber, der Paulus hat es geschrieben, wieso kommt er darauf und zitiert noch den 2. Samuel hier und sagt, pass auf, ich möchte dir sagen, ich werde dein Vater sein und du wirst mein Sohn sein, wenn das doch so schön ist. Macht doch keinen Sinn, oder? Scheinbar war das vorher nicht so. Scheinbar gab es eine Zeit, wo alle genauso gleich angesprochen worden sind. So wie wir es schon gelesen haben. Auch das Kind wurde ewig Vater genannt. Das heißt, wenn wir im Vater unser beten, unser Vater, der du bist im Himmel, wen beten wir an? Alle. Sind alle mit gemeint. Jahwe ist der Familienname, wo verschiedene Personen mit enthalten sind. Aber hier steht, du wirst mein Vater sein, ich werde dein Vater sein und du wirst mein Sohn sein. Es gab einen Zeitpunkt, wo der Vater zum Vater gemacht worden ist und der Sohn zum Sohn. Und wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass der Sohn, die zweite Person der Gottheit, so nennen wir sie, die zweite Person der Gottheit, bereit war, sich opfern zu lassen. Ja? Er hat sich untergeordnet. Er hat sich untergeordnet. Und wir wissen aus der ganzen Situation heraus, dass es da eine Rebellion im Himmel gab. Da gab es einen, der so sein wollte wie der Vater. Und er hat rebelliert. Er wollte seinen Thron setzen, dort wo der Vater ist. Jesaja Kapitel, wo steht's? 14, glaube ich, ja? Schauen wir schnell nach, wo es steht. Nicht, dass ich euch was Verkehrtes sage. Im Jesaja steht es auf jeden Fall. Und wir haben es im Jesaja Kapitel 14, Vers 12 und Vers 13 und 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, da du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Dieser Engel, der am Thron Gottes war. Und Hesekiel sagte uns, er war ein Cherub. Hesekiel 28. Und Cherub sind die Engel, die am Thron Gottes waren. Dieser Cherub wollte so sein wie Gott. Und er wurde genannt als der schöne Morgenstern. Wisst ihr, wie Jesus genannt wird in der Offenbarung? Der helle Morgenstern. Offenbarung 22. Das heißt, die zweite Person der Gottheit hat sich erstmal auf die Stufe der Engel gestellt, um ihnen zu erklären, was die Gottheit vorhat. Und er wurde Michael. Michael heißt er, wer ist wie Gott? Und dann ist er noch tiefer runtergestiegen. Er wurde Mensch wie wir. Und der Paulus sagt es uns ganz, ganz klar im Philipperbrief. Und vielleicht schlagen wir den mal auf dazu. Eines der schönsten Aussagen über die Person Jesu, über seine Bereitschaft zu dienen. Im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Er, im Vers 6 geht es los, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. Er war Gott. Sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ich habe nur einige Texte rausgenommen aus diesen wunderbaren Darstellungen, die Paulus hier der Gemeinde zu Philippi gibt. Er, der Gott gleich war, entäußerte sich und wurde Mensch. Das heißt, er ist noch weiter runtergestiegen. Er, der erst so war, genauso wie der Vater, der zum Vater gemacht worden ist, ist er zum Sohn gemacht worden, damit wir etwas verstehen von dem Erlösungsplan. Die Bibel ist ja für Menschen geschrieben worden, nicht für Gott, damit wir verstehen, was es bedeutet, die Abhängigkeit zu sein. Und er wurde Mensch. Und jetzt sagt die Bibel in Hebräer Kapitel 1, als das geschehen ist, ist zum ersten Mal eigentlich das Wort erfüllt worden, was im Psalm 2, Vers 7 steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt gibt's noch zwei Stellen im Neuen Testament. Die eine finden wir gleich eine Seite weiter, im 5. Kapitel des Hebräerbriefes. Hebräer 5 und dort auch Vers 5. Und das sind die einzigen drei Stellen, die wir in der Bibel haben, in Bezug auf Erklärung Psalm 2, Vers 7. Hier steht: So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ja spannend. Das heißt, der Paulus sagt hier dem Hebräern, in dem Moment, wo Jesus als hohe Priester eingesetzt worden ist, hat sich das Wort erfüllt, was im Psalm 2, Vers 7 steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So deutet das der Paulus. So deutet uns das Neue Testament das. Wann ist denn Jesus eingesetzt worden als Hohepriester? Die ganze Heiligtumssache, die wir in der Bibel finden, die für uns ja erklären soll, wie Erlösung eigentlich funktioniert, was sie alles bewirkt. Dieses ganze Heiligtumsgeschehen ist ja eigentlich eine Miniatur für das echte Heiligtum, das im Himmel ist. Wann ist denn Jesus als Hohepriester eingesetzt worden? Nach der Auferstehung, oder? Nach der Auferstehung. Jetzt gehen wir mal in die Apostelgeschichte rein. Apostelgeschichte Kapitel 13. Apostelgeschichte Kapitel 13. Und jetzt haben wir die dritte Stelle, die vom Psalm 2, Vers 7 berichtet. Apostelgeschichte 13 und ich lese Vers 32 und 33. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also scheinbar ist es die gleiche Situation. Auferstehung und Himmelfahrt, die gleiche Idee. Und zweimal wird gesagt, das ist eine Erfüllung dessen, dass Jesus im zweiten Psalm von ihm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Schon ein bisschen schwierig für uns, oder? Das nachzuvollziehen. Wir würden das vielleicht nicht so sagen, aber die Bibel sagt das so. Ich habe die Bibel nicht geschrieben, es steht so drin. Und ich denke, wir müssen einfach überlegen, warum ist denn das so? Interessant ist ja, diese Aussage, du bist mein Sohn, finden wir in der Bibel noch einmal. Nicht in Bezug auf 2 Vers 7, Psalm 2 Vers 7, aber wir finden sie noch einmal. Und zwar bei der Taufe. Als Jesus getauft worden ist, da haben wir vorhin auch schon gelesen, heute früh, Matthäus 3, als Jesus getauft worden ist, kam der Heilige Geist in Form einer Taube vom Himmel und dann sagte der Vater, du bist mein geliebter Sohn. Wieso konnte der Vater schon sagen bei der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, wenn doch erst bei der Auferstehung der geliebte Sohn worden ist? Wie ist denn das möglich? Also ich denke, das ist schon eine herausfordernde Frage, aber die Bibel gibt Antwort darauf. Die Bibel hat ja verschiedene Bilder, um etwas deutlich zu machen. Vielleicht sollte man diesen Gedanken gleich mit reinnehmen, bevor wir ihn klären von der Bibel her. Und zwar im Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 1. Im ersten Kapitel des Kolosserbriefes ein fantastisches Wort, das dort steht, im ersten Kapitel. Und ich lese ab Vers 15 bis Vers 19. Kolosser Kapitel 1 von Vers 15 bis Vers 19. Er, und damit ist Jesus gemeint, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der Gedanke, der mir im Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja? Da, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaft oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es ist Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Da geht sogar der Gedanke sehr stark, dass er der Erstgeborene sein soll. Ist es dann wirklich so, dass Jesus geboren worden ist? So wie Psalm 2, Vers 7 sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ist er der aus dem Vater hervorging, vielleicht nicht so wie bei der menschlichen Geburt, aber hervorging? Das sind alles so Fragen, die viele Leute bewegen und manche sehr hitzig sogar bewegten, bis heute. Ich bitte euch, mit mir ein Wort aus dem Psalmen aufzuschlagen. Und es ist schön, dass die Bibel sich selbst erklärt, weil dort werden wir hingeführt, was das bedeutet. Und das, was in den Psalmen steht, war ja schon viel früher geschrieben worden. Die meisten Psalmen so um 1000 vor Jesu, vor Christi Geburt. Nicht alle, aber fast alle. Wir kommen in die Situation hinein, wo David zum König gesalbt worden ist. Saul ist abgefallen von Gott. Er hat geopfert, was er nie durfte. Gott hat ihn verworfen. Und dann schickt er den Propheten Samuel, schickt er in das Haus Isai. Wir singen sogar manchmal ein Weihnachtslied, wo das vorkommt. Vielleicht ist uns noch nie aufgefallen. Vielleicht singen wir das Lied nicht mehr. Das Lied heißt, vom Himmel hoch, da komme ich her. Kennt ihr das Lied? Denkt alle kennt, ja? Und da gibt es eine Strophe, die heißt, von Jesse kam die Art. Ja, stimmt's? Was ist Jesse? Jesse ist Isai. Das ist der Hinweis. Ja? Das heißt, der Samuel kam in das Haus des Isai. Mit dem Auftrag, den neuen König für Israel zu salben. Und er kommt rein in das Haus und sagt es dem Vater. Und der Vater ist natürlich sehr erfreut, dass seinem Haus diese Ehre zuteil wird. Und was macht er? Er holt gleich den Erstgeborenen, weil der Erstgeborene meistens derjenige war, der dem dieses Privileg zugefallen ist. Der Erstgeborene war immer ein besonderer Nachkomme. Und er bringt den Erstgeborenen und der Samuel sagt, nee, den habe ich nicht gesehen. Hast du noch einen anderen? Na, hat er einen zweiten geholt. Jetzt hat der Isai ein paar mehr gehabt, ja. Also wir Deutschen haben 1,5 Kinder im Durchschnitt. Das war damals nicht der Fall. Wir haben also eine Menge Kinder gehabt, ja. 8 davon hat er gehabt, ja. Und einen nach dem anderen holt er. 7 waren zu Hause. Und immer sagt der Samuel, nee. War er nicht. Ja, hast noch einen. Ja, ich habe noch einen, der ist draußen auf dem Feld. Der war vielleicht so 15, 16 Jahre alt. Das war der David. Und er lässt den David holen. Und dann sagt er, das ist er, den habe ich gesehen. Jetzt lesen wir mal den Text. Psalm 89, Vers 21. Psalm 89, Vers 21. Was heißt es hier? Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Also der David wurde damals mit 15, 16 Jahren, wir wissen nicht genau den Tag und den Monat, aber so in der Größenordnung müsste er gewesen sein. Mit 15, 16 Jahren wurde er zum König gesalbt durch den Samuel. Und was sagt er in Vers 28 im gleichen Kapitel? Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. War denn David der Erstgeborene? Er war der Letztgeborene. Er war garantiert nicht der Erstgeborene. Aber der Text sagt uns, Gott hat den David, obwohl er der Letztgeborene war, zum erstgeborenen Sohn gemacht. Warum? Weil ja David der Einzige war, der eigentlich das ausfüllen konnte, was Gott vorgesehen hatte. Jesus war eigentlich der Einzige, der den Erlösungsplan durchführen konnte. Es gab keinen anderen. Deshalb wurde er zum erstgeborenen Sohn gemacht. Nicht, weil er geboren worden wäre, sondern weil er der Einzige war, der den Plan durchführen konnte. So wie David auch. Wieso konnte dann Jesus bei der Taufe Jesus sagen, du bist mein Sohn? Wann ist denn der David zum König geworden? Er wurde gesalbt als 15-Jähriger, 16-Jähriger. Wann wurde er denn eingesetzt als König? Wisst ihr das? Er wurde eingesetzt als König, als der Saul tot war. Nicht früher, echt? Er hätte öfters hätte eingreifen können, in der Höhle zum Beispiel umbringen können. Er sagte, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten Gottes legen, nicht? Er ist erst zum König geworden in Kraft, als der Saul tot war. Da war dann David ungefähr 30 Jahre alt. So lange musste er von Saul fliehen. Nicht wahr? Jetzt gehen wir mal in das Neue Testament und schlagen mal Lukas Kapitel 4 auf. Lukas Kapitel 4. Jesus wurde getauft im Jordan vom Johannes den Täufer. Das war bestimmt eine ganz gewaltige Sache. Viele sind rausgekommen damals zum Jordan, haben sich von Johannes taufen lassen. Und dann sieht Johannes den Jesus und er sagt, eigentlich müsstest du mich taufen und nicht ich dich. Ich bin mal nicht mehr wert, dass ich den Fußriemen zumache oder aufmache. Ja? Und dann, nachdem er getauft worden ist, geht Jesus danach in die Synagoge. Das heißt nicht, dass er am Sabbat getauft worden ist, aber der nächste Sabbat war in der Synagoge. Und dann steht in Kapitel 4 ab Vers 16 folgendes. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er ist ja im Jordan getauft worden, das ist ein Stückchen weg. Da bei Jericho, noch ein bisschen weiter südlicher, da war die Stelle, wo heute im heutigen Jordanien liegt, diese Stelle, wo Jesus getauft worden ist. Er kam nach Nazareth, das liegt ein ganz Stück weiter nordwestlich von diesem Punkt, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, Vers 1 und 2, wieder ein alttestamentliches Buch, das hat ein Neues Testament noch nicht gegeben. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also das ist ja spannend. Er liest eine Stelle genau aus dem 61. Kapitel des Jesaja. Genau zu dem Zeitpunkt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen den Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch aufzutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sehen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und er wollte sie gleich umbringen. Ja, ist ja spannend, was hier steht. Das heißt, als Jesus getauft worden ist, wurde er gesalbt als Sohn Gottes. Wann ist David gesalbt worden als König? Als er 15 Jahre alt war. Er war der Sohn Gottes, schon von Anfang an. Gesalbt worden ist er bei der Taufe. Aber was sagt der Paulus? Und wir kommen gleich zu dem Lukas-Text nochmal zurück. Aber was sagt der Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes? Er sagt im ersten Kapitel, Vers 3 und Vers 4, zu seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft. Wann? Durch die Auferstehung. Durch die Auferstehung von den Toten. Das heißt, Jesus ist eingesetzt worden als Sohn Gottes bei der Auferstehung. Er ist in den Himmel gefahren, er ist eingesetzt worden als Hohepriester und er ist eingesetzt worden in Kraft durch die Auferstehung. Gesalbt worden ist er bei der Taufe. Das waren 3,5 Jahre vorher. Wie David gesalbt worden ist als König, 15 Jahre vorher als König. In Kraft ist er erst geworden, als er eingesetzt worden ist, die Aufgabe zu nehmen, nachdem Saul tot war. Es ist ja auch interessant, und deshalb habe ich gesagt, kommen wir nochmal zurück zu dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus liest hier einen Text vor aus Jesaja 61 und er sagt, ich bin gekommen zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wenn wir jetzt den Jesaja-Text aufschlagen würden, dann würden wir fast den gleichen Wortlaut hier wiederfinden. Er hat es genau hier gelesen. Was war denn das Gnadenjahr des Herrn? Was spricht denn die Bibel darüber? Und wir müssen sehen, in der Heiligen Schrift gibt es einige Hinweise, die uns deutlich machen, es gab in der jüdischen Kultur, könnte man sagen, das, was Gott eingesetzt hat damals, eine Situation, dass jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr war. Das kennen wir heute auch. Wir reden manchmal vom Sabbatjahr. Wir übertragen das natürlich. Manchmal ist es nur zwei Monate oder so, ja, ein Sabbatjahr. Aber ein Sabbatjahr war damals so, dass alle sieben Jahre durfte das Land nicht bebaut werden, sondern man durfte nur ernten, was wild gewachsen ist. So konnte sich das Land wiederholen. Ja, so war das damals. Jedes siebte Jahr war ein Sabbat, ein Ruhetag. Sabbat heißt Ruhe. Ein Ruhejahr für den Boden. Das war jedes siebte Jahr. Jetzt, wenn siebenmal sieben Sabbatjahre vorüber waren, das sind 49 Jahre, ja, siebenmal sieben. Das darauffolgende Jahr war ein sogenanntes Halljahr. Schon was davon gehört? Das Halljahr, das 50. Jahr, war ein Jahr, da gab es eigentlich eine totale Veränderung in all den gewachsenen Strukturen, die sich in den letzten 49 Jahren oder 50 Jahren angesammelt haben. Das heißt, jeder bekam wieder das, was er als Grundstück einmal hatte. Sein Elternteil, ja? Die ganzen Schulden wurden erlassen. Die Leute, die im Gefängnis waren, wurden frei. Es war so ein richtig soziales Jahr. Und deshalb hat Gott auch schon vorgesorgt, dass es eigentlich nie so Armut groß hätte geben können. Obwohl es gibt Leute, die damals lebten und heute, denen kannst du heute 100 Euro geben, die einen haben nächsten Tag nichts mehr und die anderen haben 200 Euro. Ja, es gibt immer noch Leute, die können mit dem Geld nicht umgehen. Das war damals auch schon so. Aber alle 50. Jahr haben alle Leute wieder einen neuen Anfang bekommen. Und interessant ist, die großen Ereignisse im Erlösungsplan haben alle mit dem Halljahr was zu tun gehabt. Wow. Das heißt, 49 Jahre waren zu Ende, dann kam das 50. und das 50. war schon das erste Jahr vom nächsten Zyklus. Jesus ist nicht gekommen, dass alle Gefängnisse aufgemacht worden sind. Er ist eigentlich gekommen, dass die Gefangenen frei werden sollen. Welche Gefangenen? Leute, die in der Sünde gefangen sind. Wen der Sohn macht, frei macht, sagt er, die sind recht frei. Johannes Kapitel 8. Er ist gekommen, den Leuten zu predigen, damit sie frei werden, damit sie satt werden, den Armen zu predigen, dass sie wieder den Stand bekommen, der eigentlich da ist. Ne? In den Seligpreisen, selig sind die Armen, denn sie werden das Reich Gottes bekommen. Das heißt also nicht die geistig Bemittelten, sondern die einfach nicht so gut dran waren wie die anderen. Es ist genau eine Erfüllung, die sich in dem Leben Jesu ausgewirkt hat, genau zur richtigen Zeit. Drum konnte auch Paulus sagen, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Nicht wahr? Vielleicht noch einen kleinen Exkurs, der ist sehr interessant. Dass Jesus genau zur richtigen Zeit gekommen ist, war nicht abhängig, weil gerade so ein schönes Wetter draußen war. Das war abhängig von dem Erlösungsplan, den Gott schon vor Grundlegung der Welt gelegt hatte. Epheserbrief. Als die Zeit erfüllt ward, sagt der Paulus in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Genau zur richtigen Zeit. Nicht früher, nicht später. Und wir wissen aus dem Leben Jesu, zum ersten Mal, als er getauft worden ist, wollten sie ihn gleich runterwerfen, wollten sie gleich töten. Das kam öfters mal vor, dass sie Jesus töten wollten. Und dann heißt es, er ging mitten unter sie durch. Aber was ist passiert, als er mit den Jüngern das Abendmahl feierte? Das hat er gefeiert. Jesus ist am Sonntag auferstanden, am ersten Tag. Er ist am Sabbat im Grab geruht, nicht wahr? Diesen Sabbat hat Jesus schon lange vorbereitet für den Ruhe seines Sohnes. Und er ist am Freitag gekreuzigt worden und gestorben. Und zwar zur 9. Stunde, das heißt 3 Uhr nachmittags. Man rechnet immer 6 Uhr die erste Stunde in der Früh im Judentum, ja? Zur 9. Stunde gestorben. Am 6. ist er gekreuzigt worden, 3 Stunden später war er tot. Und er wusste ganz genau, in Johannes 13 steht das, im ersten Vers, als er mit seinen Jüngern zusammen war, da sagt er nach dem Passafest, aber er kannte Jesus, dass seine Stunde gekommen ist. Sonst stand immer, seine Zeit ist noch nicht da. Aber er wusste ganz genau, jetzt ist die Zeit da. Vielleicht noch so viel, weil es gibt ja manche Leute, die sagen, Jesus ist am Mittwoch gekreuzigt worden, damit die 3 Tage und 3 Nächte Platz haben. Aber das ist nur Spekulation. Weil im Johannesevangelium steht, dass damals, zu der Zeit, wo Jesus gekreuzigt worden ist, ein großer Sabbat war. Und ein großer Sabbat war nur, wenn der bewegliche Sabbat des Passafestes mit dem wöchentlichen Sabbat zusammenfiel und nicht auseinander war. Und es ist dort zusammengefallen, so sagt Johannes Evangelium. Also war es ein großer Sabbat. Hier ist also am Freitag gestorben. Am Donnerstagabend nach unserer Zeitrechnung ist er mit den Jüngern zusammen gewesen, hat das Abendmahl gefeiert. Das ist aber nach biblischer Zeitrechnung schon Freitag. Schon Passafreitag gewesen. Und ist am Freitag dann gestorben, am Sabbat geruht und am Sonntag in der Früh ist er auferstanden. Der Sonntag beginnt am Sabbatabend, wenn die Sonne untergeht. Sehr früh ist er auferstanden. Und diese Redewendung, die gebraucht worden ist, 3 Tage und 3 Nächte, ist nicht jetzt eine mathematische, eine Redewendung. Wir sagen zum Beispiel auch, 8 Tage zu einer Woche und habe bloß 7 Tage. Solche Redewendungen gibt es genügend. Ja? Also von daher sehen wir, Jesus wusste ganz genau, wann die Zeit gekommen ist, dass er geopfert werden sollte. Woher wusste er das? Er wusste es aus dem Propheten Daniel. Und im Propheten Daniel steht ganz genau drin, wann der Messias kommen sollte. Und zwar finden wir es in Daniel Kapitel 9. Da steht ganz genau drin, wann der Messias kommt. Bis in die Einzelheiten hinein. Übrigens, dieses Kapitel 8 und Kapitel 9 im Danielbuch wurde damals, als Jesus geboren worden ist und dann gewirkt hat, von den Rabbinern mit einem Fluch belegt. Keiner durfte das lesen, weil man hätte den Messias erkannt. Und dann kommt in diesen Versen in Daniel 9 eine interessante Redewendung oder eine interessante Aussage. Im Vers 24, da steht, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und deine heilige Stadt. Kennt ihr diese Redewendung? Ja? 70 Wochen sind verhängt. In den meisten Bibeln ist nach den 70 Wochen ein kleines Sternchen oder eine Anmerkung, wo man dann unten was lesen kann. Und dann steht in der Anmerkung, gemeint sind Jahrwochen. Das heißt, in der Prophetie gilt, ein Tag ist gleich ein Jahr. Aber nur in der Prophetie. Ein Tag ist gleich ein Jahr, weil es um lange Zeiträume geht, muss man das zusammenraffen. Als die Jünger mal mit Jesus zusammen waren, Da hat der Petrus eine Erleuchtung gehabt. Und er dachte, er kann wirklich glänzen mit seiner Idee vor Jesus. Er sagt denn, wie oft muss man denn vergeben? Sagt Jesus, ja? Wie oft? Und damals war es so üblich, dass man sagt, so dreimal. Das ist auch bei uns so. Also wenn man sagt, wenn jemand zu uns kommt und macht dreimal das Gleiche, dann ist es schon schwierig, ihm das dritte Mal noch zu vergeben, okay? Man sagt, das müsste man eigentlich jetzt langsam kapieren, dass es verkehrt ist. Und der Petrus, in Matthäus 18 lesen wir das, der Petrus lehnt sich ganz weit aus dem Fenster raus und sagt, reicht es aus, wenn ich ihn siebenmal vergebe? Kennt ihr die Geschichte? Was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, du hast mathematisch hast du recht, aber vom Text her hast du nicht ganz recht. Er sagt nicht siebenmal, siebzigmal, sondern 70 mal 7. Er dreht das um. Warum kommt er auf 70 mal 7? Obwohl 7 mal 70, so würden wir es alle sagen. Es kommt aufs Gleiche drauf raus. Aber er nahm die Prophezeiung aus Daniel. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und deine heilige Stadt. Und 70 mal 7 sind 490. Und prophetisch wäre es 490 Jahre. Jesus sagt zu dem Petrus, wie alt bist du denn? Wie viele Jahre lebst du denn? Doch keine 490, oder? Das heißt, solange du lebst, hast du die Aufgabe zu vergeben. Das ist die Antwort, die er ihm gegeben hat. Er nimmt die Sache von der Prophetie her. Und wir merken schon, es ist spannend, wenn wir auf Jesus schauen, dann sind da manche Dinge aus der Bibel genommen, um etwas deutlich zu machen. Jesus war nicht der Erstgeborene, weil er geboren worden wäre, sondern er ist geboren worden dadurch zum Erstgeborenen, als er von den Toten auferstanden ist. Er ist als Sohn Gottes eingesetzt worden bei der Taufe durch die Salbung. In Kraft bei der Auferstehung der Toten. Oder als er angefangen hat, seinen Dienst als Hohepriester im Himmel. Das ist die Botschaft, die Gott uns in der Bibel gibt, wenn es um den Erstgeborenen geht. So erklärt die Bibel uns Psalm 2, Vers 7. Der Erstgeborene. Es müsste auch im Griechischen ein ganz anderes Wort stehen. Wenn es der Erste wäre, der geboren worden wäre, also der Erstgeborene nach dem Geschlecht hinaus, dann müsste dort stehen Monogenito. Mono ist eins, Erste, und Genealogie kennen wir auch. Erste nach der Genealogie, Monogenito. Aber es steht hier nicht Monogenito, es steht hier Monogenes. Und das hat etwas zu tun mit seiner Aufgabe, mit seiner Würde, mit seinem Auftrag, den er hat. Jesus wird als Erstgeborene eingesetzt, weil er der Einzige war, der den Erlösungsplan durchführen konnte. Deshalb soll er im allen der Erste sein. So sagt uns auch der Kolosserbrief. Es ist schon gut, dass wir solch einen Jesus haben, der uns in der Heiligen Schrift sehr deutlich vor Augen gemalt wird. Spannend, dass wir jemanden haben, der genau den Erwartungen entspricht, die prophetisch in ihn hineingelegt worden sind. Und von daher war Jesus schon immer da. Er war schon ewig da, was wir auch nicht verstehen können. Das passt auch nicht in unser Kopf rein. Wieso Gott schon ewig ohne Anfang sein soll. Und bei Gott, er sieht die Vergangenheit und die Gegenwart und die Zukunft in einem, das können wir auch nicht. Können wir nicht nachvollziehen. Wir können uns vielleicht noch zusammenreimen, einen Anfang ohne Ende. Das können wir vielleicht noch hinkriegen, mit viel Geschick. Aber ohne Anfang, da bleibt die Fantasie auf der Strecke. Gott ist ohne Anfang, immer noch da und bis in Ewigkeit. Hebräerbrief. Jesus Christus, gestern, heute und morgen. Immer da. Es ist schön, dass wir solch einen Gott haben. Einen Gott, der sich auf diese Erde herabgelassen hat und der Mensch geworden ist. Und da gäbe es noch eine Menge darüber zu sagen, wo wir unsere Probleme haben, weil wir nicht verstehen. Jesus hatte eine menschliche Mutter, oder? Maria. Aber keinen menschlichen Vater, oder? Er hat einen göttlichen Vater gehabt. Was durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist, wirst du haben, Maria. Gabriel hat ihr das gesagt. Er hatte einen göttlichen Vater und eine menschliche Mutter. Und dann sind unsere Gedanken auch schon am Ende, weil wir es auch nicht begreifen. Was heißt das ganz konkret? Was heißt das? Welche Natur hatte Jesus? Ich kann euch dazu nur ein Heft empfehlen, das wir vor knappen Jahren herausgebracht haben von ATS über die Natur Jesus. Sehr gut zu lesen, sollt ihr lesen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, sehr, sehr gut. Wo etwas dargestellt wird, um deutlich zu machen, wie Jesus in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Und es ist schön, dass wir solch einen Gott haben, der transparent ist. Der, so viel wir verstehen können, uns Gott deutlich macht, in Bildern und in Darstellungen, damit wir es nachvollziehen können. Und doch bleibt es ein Geheimnis. Wir haben manches durch den Heiligen Geist offenbart bekommen, was wir verstehen können, aber es gibt auch manches, was wir nicht verstehen können. Das wird erst dann sein, wenn wir einmal bei ihm sind. Der Mose wollte einmal Jesus, er war auch Jesus, er wollte Jahwe sehen mit seiner Herrlichkeit und er musste ihm sagen, wenn du mich sehen willst in Herrlichkeit, wirst du voll umkommen. Er hat ihn nur hinterher schauen lassen. Und dann war er schon so voller Glanz, dass die Leute ihn nicht ertragen konnten. Er musste einen Sack nehmen und über seinen Kopf rüberziehen. Ja? Daher kam auch dieses Gebilde von Michelangelo, als er den, kann man heute noch sehen, in dem Lateran, wo er den Mose mit zwei Hörnern dargestellt hat. Ich weiß nicht, ob das Bild schon mal gesehen hat, ganz aus weißem Marmor geschlagen. Im Lateran rechts hinten steht es, weil dieses Wort Glanz im Hebräischen auch Horn bedeuten kann. Und der Michelangelo hat genauso werbewirksam gedacht wie heute, wenn man Umfang macht, dann kommt man wenigstens, wird man bekannt. So hat Jesus nicht dargestellt, wie er glänzt, sondern mit zwei Hörnern. Und so war er wenigstens dann bekannt geworden. Ja? Aber Jesus hatte nie, oder Mose hat nie zwei Hörner gehabt. Aber er, wenn du mit dem Wort Gottes, mit Gott in Berührung kommst, dann wird dein Leben verändert. Und es liegt nicht bei Gott, es liegt bei dir, ob du das möchtest. Und Gott möchte und sagt, wenn er zu mir kommt, dann will ich euch nicht hinausstoßen. Gut, dass wir diese Verheißung haben. Gott segne uns. Amen.